Deutschlandfunk. Themen der Woche.
Mit Christoph Schäfer. Schön, dass Sie dabei sind. In Brasilien wüten die schwersten Waldbrände seit Jahren. Staatspräsident Jair Bolsonaro verzichtet jedoch auf manche Hilfsangebote. Das ist eines unserer Kommentarthemen. Außerdem, Italien und Großbritannien sind womöglich Vorbilder dafür, wie sich parlamentarische Systeme in Europa gegen Populismus wehren könnten. Die SPD will die Vermögensteuer wieder einführen. Dazu hat das Parteipräsidium ein Eckpunktepapier verabschiedet. Auch dazu gleich ein Kommentar. Und nennen oder nicht nennen, ob Journalistinnen und Journalisten in ihren Berichten die Nationalität von Tatverdächtigen erwähnen sollten. Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro setzt im Kampf gegen die Waldbrände auf Unterstützung aus den USA. In den kommenden Wochen berät er sich zudem mit lateinamerikanischen Nachbarn. Hilfe aus Europa hat der Präsident bisher aber abgelehnt. Vor allem Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron wirft er eine koloniale Denkweise vor. Brasilien will laut Bolsonaro in seiner Umweltpolitik souverän bleiben. Eine Haltung, die manchen brasilianischen Präsidenten schon eigen gewesen ist, kommentiert Jule Reimer.
Egal ob Demokrat oder rechtsextremer Demagoge. Brasiliens Staatschefs reagieren traditionell empfindlich auf ungebetene Ratschläge zum Regenwaldschutz. So parierte in den 90er Jahren der damalige Präsident Fernando Henrique Cardoso internationale Kritik an den Brandrodungen mit den Worten: Oh, er sei auch tief besorgt über die hohe Arbeitslosigkeit im wiedervereinten Deutschland. Auch Bolsonaros Amtsvorgänger Lula da Silva und Dilma Rousseff pochten auf Souveränität beim Klimaschutz sowie der Frage, wer Zugang zu dem reichen Genpool hat, den die riesige Artenvielfalt des brasilianischen Regenwaldes bietet. Als Staatschefs genehmigten sie Minen und Staudämme, aber sie erkannten auch den Wert von Natur und die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit an. Unter Lula etwa begann erstmals eine brasilianische Regierung, die illegalen Machenschaften von Holzfällern, Brandstiftern und Goldgräbern systematisch zu bekämpfen. Wer in kriminelle Landnahme verwickelt war, bekam keine öffentlichen Kredite mehr und die Umweltbehörde IBAMA ging SEK-mäßig gegen illegale Abholzungen vor. Doch das alles steht jetzt in Frage. Der jetzige Präsident und selbsternannte Messias Jair Bolsonaro hat die Budgets der zuständigen Behörden radikal gekürzt. Mit seinen umweltfeindlichen Sprüchen macht er illegale Landnahme und Brandrodung wieder salonfähig, einschließlich der Vertreibung von Kleinbauern und Indigenen aus ihren anerkannten Gebieten, so dass man um das Leben der Waldschützer fürchten muss. Ja, das meiste der bisherigen Klimaerwärmung geht auf das Konto der alten Industriestaaten. Europäer waren die Kolonisatoren Brasiliens und sie verhalten sich noch oft wie diese. Genauso gebärden sich jedoch Teile der brasilianischen Großgrundbesitzerkaste, obwohl diese den Amazonas gar nicht bräuchte, um Geld zu verdienen. Im erschlossenen Brasilien gibt es hunderttausende Hektar brachliegender Nutzfläche. Doch anstatt das Land zu bewirtschaften oder es den vielen bitterarmen Kleinbauernfamilien zu fairen Bedingungen zu verpachten, lassen es die Großgrundbesitzer brachliegen. Diese Kaste ist so reich, dass sie sich es leisten kann, Land im Amazonas zu besetzen, abzubrennen, zu roden und abzuwarten. Wird irgendwann in der Nähe eine Straße gebaut, hat man den Joker gezogen, ansonsten was soll's. Bolsonaros Macht stützt sich neben den Militärs auf diese Fazendeiro-Kaste, die seit Jahrhunderten das Land und große politische Macht besitzt und heutzutage von den fundamentalistischen evangelikalen Kirchen durchwebt ist. Ihre Selbstsicherheit ist so groß, dass sie sich nicht mit wissenschaftlichen Fakten befassen mag. Dass der Regenwald die wichtigsten kontinentalen Flüsse speist, dass seine Existenz die Regenfälle in ganz Südamerika beeinflusst, dass der Zerstörung des Urwalds eine sich selbst verstärkende Wirkung innewohnt. Denn gerodete Stellen heizen sich um ein Vielfaches auf. Von dort aus frisst sich die Trockenheit in die Umgebung hinein. Unmengen von CO2 werden freigesetzt. Rund 20% des Amazonaswaldes wurden seit dem Kolonisationsaufruf der brasilianischen Militärs in den 60ern bereits vernichtet. Eine Fläche 2,5-mal so groß wie Polen. Nur noch wenige Prozente mehr und das Amazonasbecken könnte unwiderruflich in eine trockene Savanne umkippen, warnen Wissenschaftler. Jair Bolsonaro strebt eine rechtsextreme Kulturrevolution an und er pflegt eine herzliche Freundschaft mit US-Präsident Donald Trump. Vor diesem Hintergrund wäre es naiv, von den Europäern dem Mercosur-Abkommen als Druckmittel große Bedeutung einzuräumen. Völlig unbedeutsam ist der Freihandelsvertrag aber nicht. Einige große Agrarexporteure rufen ihre Regierung mittlerweile zur Mäßigung auf. Nicht wenige Bürger bereuen heute ihr Wahlkreuz für Bolsonaro. Für die Europäer folgt daraus abwarten und das Mercosur-Abkommen erst ratifizieren, wenn in Brasilien jemand gewählt ist, der Klimaschutz und internationale Zusammenarbeit wieder befürwortet.
Ein Kommentar von Jule Reimer, Redakteurin der Abteilung Wirtschaft im Deutschlandfunk.
Sarà un governo per il bene dei cittadini, per rendere la nostra nazione più solidale, più inklusiva.
Giuseppe Conte bildet erneut eine Regierung in Italien. Diese soll für das Wohl der Bürger stehen und das Land solidarischer sowie inklusiver machen. Vor allem mit Letzterem dürfte sich Conte vom bisherigen Innenminister Matteo Salvini abgrenzen. Gegen dessen Rechtspopulismus haben sich eigentlich verfeindete Kräfte im Parlament zusammengeschlossen und versuchen nun zu koalieren. Ähnliches ist in Großbritannien zu beobachten. Im britischen Unterhaus regt sich überparteilich Widerstand gegen die von Boris Johnson verordnete Parlamentspause. Darin sieht unser Kommentator Marco Bertolaso ein Anzeichen dafür, dass sich Parlamente in Europa gegen Populisten zur Wehr setzen können.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat der Westen eine ungewöhnlich lange Zeit von Frieden, Wohlstand und Freiheit erlebt. Ein wichtiger Grund dafür ist der Erfolg der parlamentarischen Demokratien nach 1945. Diese Regierungsform steckt aber nun in vielen Ländern in der Krise. Ihr Prinzip ist die indirekte Ausübung der Volksmacht durch Abgeordnete, die ihrerseits rechenschaftspflichtig und abwählbar sind. Populistische Kräfte verhöhnen Parlamente nicht nur als Schwatzbuden, wie es schon Adolf Hitler getan hat, sie machen gewählte Volksvertreter zu Feinden des Volkes, wenn diese in freier Gewissensentscheidung Forderungen ablehnen. Sie greifen Richter und Staatsanwältinnen an, wenn diese auf Recht und Gesetz bestehen. Sie attackieren die freie Presse, wenn diese den Institutionen der Verfassung zur Hilfe kommt. Matteo Salvini ist beileibe nicht der erste Populist, der diesen Weg gegangen ist. Er ist aber einer der geschicktesten, der meisterhaft auf den Klaviaturen der Ängste und der sozialen Medien zu spielen weiß. Ausgerechnet dieser Matteo Salvini hat sich nun verspekuliert. Ausgerechnet diesem Matteo Salvini ist das parlamentarische System jetzt in den Arm gefallen. Italien war in den 1990er Jahren, in denen Silvio Berlusconi auf den Trümmern eines gescheiterten Parteiensystems an die Arbeit ging, das Labor des Populismus. Italien könnte nun abermals zu einem Labor werden, wenn die repräsentative Demokratie dort den Siegeszug des europäischen Populismus stoppt. Die ersten Schritte sind getan. Anders als noch im März 2018 sind Cinque Stelle und die sozialdemokratische PD zu einer Koalitionsregierung bereit. Die Angst vor Neuwahlen dürfte ein großer Faktor gewesen sein, aber entscheidend war eben auch die Einsicht, dass die Demokratie und der Respekt vor dem Parlament wichtiger sind als Sachdifferenzen. Befördert und beglaubigt hat den Koalitionswechsel in Rom Präsident Sergio Mattarella. Seine Rolle gibt es im britischen Verfassungsgefüge nicht. Der Queen blieb nur die Zustimmung, als Boris Johnson dem Unterhaus eine lange Zwangspause verordnen wollte. Während Berlusconi der Prototyp des neueren europäischen Populisten ist, sind die britischen Konservativen das herausragende Beispiel einer europäischen Regierungspartei, die von innen vom Populismus ausgehöhlt und übernommen wurde. Boris Johnson zieht dem diffusen Volkswillen des Brexit-Referendums heran, um das frei gewählte Parlament zu übergehen. Auch in London wollen die Abgeordneten aber nun über Parteigrenzen hinweg den Kampf zur Bewahrung der repräsentativen Demokratie aufnehmen. In Italien und Großbritannien könnte also ein Gegentrend zu den europäischen Populisten eingeleitet werden. Das ist beachtlich, weil Salvini schon an den Schalthebeln der Regierung war und Johnson sie vor kurzem übernommen hat. In Deutschland ist es noch nicht so weit gekommen, auch wenn viele sorgenvoll auf die Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg schauen. Aber auch in Deutschland sollten wir uns die allgemeingültigen Prinzipien in Erinnerung rufen, die ein Abgleiten in undemokratische Verhältnisse verhindern können. In guten Zeiten muss vorgebeugt werden. Parlament und Regierung müssen sich um die Bedürfnisse der Menschen kümmern und nicht um die der eigenen Kaste. Die Institutionen sind zu achten, man darf sie nicht aus opportunistischen Gründen diffamieren. Der politische Gegner ist kein Feind, der demokratische Machtwechsel ist als etwas Gesundes zu akzeptieren. In schwierigen Zeiten ist die Aufgabe anspruchsvoller. Politische Parteien sollten der Versuchung widerstehen, Populisten intern an die Macht kommen zu lassen. Sie sollten externe populistische Kräfte nicht durch Nachahmung und Hinterherlaufen stärken. Sie müssen zur Not bereit sein, über ideologische Grenzen hinweg zusammenzuarbeiten. Und immer sollte die historische Erkenntnis präsent sein, Demokratien werden manchmal mit Waffengewalt beseitigt, meistens sterben sie aber schlicht an der Wahlurne, an eigener Schwäche und formal regelkonform.
Es kommentierte Marco Bertolaso, Leiter der Nachrichtenabteilung im Deutschlandfunk. Die SPD-Spitze fordert eine Vermögensteuer. Dazu hat sie Anfang der Woche ein Eckpunktepapier verabschiedet. Die Sozialdemokraten heizen damit eine Debatte an, die jedes Jahr in Deutschland ähnlich geführt wird, findet Silke Hellwig, Chefredakteurin des Weser-Kurier.
Es dürfte eigentlich niemanden sonderlich überraschen, dass die SPD das Thema Vermögensteuer wieder für sich entdeckt hat. Mit dem Jahr 1997 entfiel die Steuer, weil das Bundesverfassungsgericht die Bemessungsgrundlage für verfassungswidrig erklärt hatte. Seither wurde die Debatte um eine Wiedereinführung praktisch alle Jahre wieder entfacht. Die Vermögensteuer ist damit gewissermaßen der Zombie unter den deutschen Steuern. Sie ist nicht tot zu kriegen, aber auch nicht wiederzubeleben. Der aktuelle Reanimationsversuch der sogenannten Neidsteuer hat gute Gründe. SPD-Übergangschef Thorsten Schäfer-Gümbel mag noch so oft beteuern, dass die Vermögensteuer rein zufällig eine Woche vor den Landtagswahlen auf die politische Agenda gesetzt worden ist. Allein, man glaubt ihm nicht. Denn an diesem Wochenende droht Ungemach. Bei der Entscheidung über die Mehrheitsverhältnisse im Parlament Brandenburgs wird den Sozialdemokraten zwar einen Stimmenanteil von gut 20% vorhergesagt, aber die AfD könnte sich übertrumpfen. In Sachsen sieht es für die SPD düster aus. Die jüngsten Umfragen sortieren sie bei gut 8% ein. Um betrübliche Wahlprognosen nicht Wirklichkeit werden zu lassen, buhlt die SPD seit geraumer Zeit im linken Wählerspektrum um Stimmen. Bislang ohne nennenswerten Erfolg. Das neue Vermögensteuerkonzept wird daran vermutlich nicht viel ändern können. Die Forderung nach Wiedereinführung ist nämlich kein Alleinstellungsmerkmal der Sozialdemokratie. Bei den Linken dürfte sie sich noch in den ältesten Verlautbarungen der kleinsten Ortsverbände finden. Die Grünen winden sich zwar aus Sorge, die eigene Klientel im gehobenen Mittelstand zu verprellen, aber auch sie rangen sich vor 2 Jahren zur Forderung einer superreichen Steuer durch. Allerdings gibt es Anlass zur Skepsis, was den Nutzen der Steuer betrifft. Gegen sie spricht der bürokratische Aufwand, den eine verfassungsfeste Bemessung und die saubere Trennung von Betriebs- und Privatvermögen erfordert. Vermögende würden zudem 2-mal besteuert. Zudem gilt die Steuer angesichts der schwächelnden Konjunktur als Gift für die wirtschaftliche Entwicklung und private Investitionen. Ökonomen bezweifeln, ob die Effekte den Aufwand rechtfertigen, ob die Vor- die Nachteile aufwiegen. CDU, CSU und FDP lehnen die Steuer kategorisch ab und werfen der SPD vor, sie wolle mit ihrer Forderung nichts anderes als eine Neiddebatte vom Zaun brechen. Die Sozialdemokraten versprechen allerdings, die prognostizierten Einnahmen in Höhe von rund 10 Milliarden Euro sollen in die Infrastruktur, in den Wohnungsbau und den Klimaschutz fließen und als Ländersteuer vor allem die Kommunen bereichern. Vor dem Hintergrund staatlicher Rekordüberschüsse in den vergangenen Jahren und aktuellen Zahlen überzeugt das kaum. Just meldete das Statistische Bundesamt, dass Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung im ersten Halbjahr 2019 rund 45,3 Milliarden Euro mehr Einnahmen als sie Ausgaben. Es ist auch gar nicht der materielle, sondern der hohe Symbolwert, der die SPD antreibt. In den eigenen Reihen, in der Gesellschaft, auch unter potenziellen Vermögenssteuerzahlern wächst das Unbehagen angesichts der monströsen Ungleichheit der Lebensverhältnisse in Deutschland. Unternommen wird dagegen bislang wenig bis nichts. Die SPD tut gut daran, sich damit nicht abzufinden. Eine Vermögensteuer scheint nun nicht das richtige Instrument. Jedenfalls nicht jetzt, jedenfalls nicht für die SPD, die in dieser Frage seit 1997 einen Schlingerkurs sondergleichen verfolgt hat. Mit Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder war an Wiedereinführung nicht zu denken. 2014 erklärte sie der damalige SPD-Chef Sigmar Gabriel schlichtweg für tot. Jetzt soll die Zukunft der Großen Koalition für sie riskiert werden. Der aktuelle Vorstoß entblößt die Not einer taumelnden SPD, die auf der Suche nach ihrer Identität mit großen Gesten kleine Signale zu setzen versucht. Für unentschlossene Wähler, vor allem aber als Selbstvergewisserung in einer ungeliebten Großen Koalition und führungslosen Zeiten.
So die Meinung von Silke Hellwig, Chefredakteurin des Weser-Kurier. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen soll künftig die Nationalität aller Tatverdächtiger nennen, sofern diese zweifelsfrei feststeht. So lautet der Plan des nordrhein-westfälischen Innenministers Herbert Reul von der CDU. Dem Argument, die Nationalität sei bei Straftaten unerheblich, entgegnet er im WDR-Fernsehen.
Das Argument gilt ja dann auch für jede andere Angabe, die wir machen. Ihr könnt doch sagen, warum sagt er das Alter oder warum sagt der Mann und Frau. Sich leiten zu lassen davon, dass man möglicherweise stigmatisiert ist, ein schlechter Ratgeber.
Handelt es sich um ein Stigma? Soll die Nationalität eines Tatverdächtigen auch in Medienberichten genannt werden? Ja oder nein? Diese Fragen stellen sich einige Journalistinnen und Journalisten immer wieder. Annika Schneider kommentiert.
Wenn es etwas gibt, das Journalistinnen und Journalisten besonders gut können, dann ist es kritisieren. Es ist ja auch ihre Aufgabe. Als vierte Gewalt sollen sie Politik, Wirtschaft und Gesellschaft kritisch auf die Finger klopfen. Aber wer regelmäßig wertende Kommentare verfasst, muss sich auch selbst auf die Finger schauen lassen. Medienmacher dürfen sich nicht in ihre elfenbeinernen Funkhaustürme zurückziehen, sobald ihre Arbeit hinterfragt wird. Im Gegenteil, sie sollten vielmehr jede Chance nutzen, sich der Diskussion mit der Öffentlichkeit selbstbewusst zu stellen. Dass sich dafür gerade wieder eine gute Gelegenheit bietet, haben die Medien Herbert Reul zu verdanken. Der nordrhein-westfälische Innenminister kündigte diese Woche an, dass Polizeiberichte in NRW bald die Nationalität von Straftätern enthalten sollen. Er fachte damit eine Diskussion wieder an, die regelmäßig entflammt. Sie stand nach der Kölner Silvesternacht auf der Tagesordnung, auch als in Freiburg eine Studentin ermordet wurde und als ein psychisch Kranker in Frankfurt zwei Menschen vor einen Zug stieß. Die Kernfrage war immer dieselbe. Wie wichtig ist es, die Herkunft der mutmaßlichen Täter zu nennen? Auf der einen Seite stehen diejenigen, die eine Nennung fordern. Sie werfen Medien vor, sonst zentrale Tatsachen unter den Teppich zu kehren. Auf der anderen Seite stehen die, die die Nennung verweigern und mit dem Pressekodex argumentieren. Das war bis 2017 sehr leicht. Jeder Nachwuchsjournalist lernte schon in der Ausbildung, wenn ein Mensch eine Straftat begeht, spielt seine Herkunft in der Berichterstattung keine Rolle, außer sie ist für die konkrete Tat relevant. Dafür gibt es gute Gründe. Die strenge Handhabung soll davor schützen, dass Minderheiten in Verruf geraten. Dass das passieren kann, haben Studien vielfach belegt. Vor 2 Jahren allerdings änderte der Presserat den Kodex. Die Neuregelung verschaffte den Redaktionen mehr Freiheiten. Sie können die Herkunft von Straftätern nun nennen, wenn daran ein begründetes öffentliches Interesse besteht. Dafür hagelte es Kritik, weil der Begriff sehr viel Interpretationsspielraum bietet. Das hat aber auch etwas Gutes. Journalisten können sich nicht mehr hinter dem Pressekodex verstecken. Die meisten Redaktionen gehen mit der Herkunft von Straftätern auch weiterhin sehr reflektiert um. Das ist gut und richtig. Schließlich schreiben Journalistinnen und Journalisten ihre Artikel selbst und nicht Innenminister Reul. Sie müssen abends in den Spiegel schauen und die Verantwortung für ihr Tagwerk übernehmen können. Aber es reicht nicht, sich abends mit gutem Gewissen im Spiegel zu betrachten und danach schlafen zu gehen. Genauso wenig reicht es, bei der Frage, warum ein Herkunftsland ungenannt bleibt, reflexhaft mit dem Pressekodex zu wedeln und alle weiteren Nachfragen abzublocken. Vor allem Lokaljournalisten, die ihren Leserinnen und Lesern täglich auf der Straße begegnen, wissen: Bei vielen Menschen wirft der vorsichtige Umgang mit der Herkunft von Straftätern zumindest Fragen auf. Ob Medien Fakten gezielt verheimlichen zum Beispiel. Aufgabe von Journalisten ist es, darauf immer wieder geduldig zu antworten. Sie müssen ihre Haltung erklären und sich der öffentlichen Diskussion stellen. Das gilt einmal mehr, wenn ihre Arbeit von den Rundfunkbeiträgen aller bezahlt wird. Viele Journalisten tun das bereits sehr gewissenhaft. Redaktionen veranstalten Leserdiskussionen und reagieren auch auf den 100. Facebook-Kommentar mit erklärenden Worten. Das Schlüsselwort heißt Transparenz. Als Journalisten haben wir gute Gründe, zurückhaltend zu berichten. Auch dann noch, wenn im Polizeibericht längst steht, woher ein Täter stammt. Diese Gründe müssen wir aber immer wieder erklären und prüfen. Sonst klafft bald ein Spalt zwischen denen, die Nachrichten schreiben, und denjenigen, für die sie gedacht sind.
Findet Annika Schneider, Journalistin in der Deutschlandfunk Medienredaktion. Und damit enden die Themen der Woche. Mein Name ist Christoph Schäfer. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen ein schönes Restwochenende.